Und hier ist das Verstehen das Phänomen, welches sich einstellt, wenn ich einen deutschen Satz höre und welches dieses Hören von Hören eines Satzes in einer mir nicht geläufigen Sprache unterscheidet. Das ist jetzt der logische Gedankengang, den er einführt über die ausgesuchten Schnipseln hinweg. Ja? Also die Idee, die Beobachtung, wie ist es mit einem chinesischen Satz, die kommt zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, ich sage es Ihnen jetzt nicht speziell, Sie können es sich leicht nachschlagen, die ganze Idee mit dem Chinesisch kommt aus dem Zusammenhang, dass er sagt, stell mir vor, ich bin in einem Spital und in dem Spital gibt es die Aufschrift Silence. Und diese Aufschrift Silence, das ist doch ein Befehl. Und wie kann ich beschreiben, dass ich das als Befehl verstehe? Sie haben vorne und hinten von dem, was wir jetzt hier besprechen, immer wieder auch diesen Bezug auf Befehl. Das ist ein Motiv, das sich in dieser Motivenverschlingung immer wieder durchzieht. Und in diesem Motiv kommt sowas vor wie kann das Wort Silence ein Befehl sein? Und das hängt zusammen mit der Frage, wie kann ich das Wort Silence als Befehl verstehen? Was passiert da und wie kann ich beschreiben, was passiert, wenn ich mich still verhalte aufgrund dessen, dass ich dieses Wort an der Tafel sehe. Ja? Und das ist ja interessant, nicht? Also wenn ich Silence eingeritzt in den Tisch hier sehe oder als Graffiti auf einem Krankenwagen oder so im Spital, dann ist es doch hoch interessant, dass man das nicht als Befehl verstehen wird. Nicht? Wie kann das sein? Das ist einer der wichtigen, das führt der Wittgenstein nicht so aus, aber eine sehr schöne Illustration, wenn man sich klar macht, dass das Wort Schweigen bitte, also lassen wir mal bitte Schweigen, an einer ganz bestimmten Stelle, mit einer ganz bestimmten Würde appliziert werden muss.
Bestimmte Unterschiede, die um den Unterschied machen.
Das sind, ich denke auch schon, ich denke die ganze Zeit an unsere die Debatte von gestern, nicht? Und was der Wittgenstein an dieser Stelle vor Augen hat, was er sagen will, ist, also das Verstehen eines solchen Wortes wie Silence, dass wir so gerne beschreiben als, da geht mir ein Licht auf, nicht? Das ist das, was eigentlich die Gegenposition ist. Das ist das, wogegen der Wittgenstein dann die meiste Zeit schreibt. Ja? Ich verstehe das, wenn ich sehe, ach ja, Silence heißt, ich soll jetzt nichts sagen und ich beschließe, dass ich still bin. Ja? Dieses Erleuchtungsmoment, was sich immer wieder anbietet bei der Beschreibung, bei der Beantwortung der Frage, wie verstehe ich was? Ich verstehe etwas, indem mir ein Licht aufgeht. Und das ist, es geht mir ein Licht auf, ist eine Kurzfassung davon von, ich habe es jetzt innerlich nachvollzogen oder sowas ähnliches. Nicht? Und Wittgenstein sagt zu diesen Zusammenhängen dann in der Regel, dass das ist kurzschlüssig. Es gibt eine sehr schöne Bemerkung, die ich da jetzt beim Vorbereiten habe ich sie getroffen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auf die schnelle Art und Weise wieder finde. Ja, doch, hier. Das ist eben am 15.02.1931 ist es, also im Manuskript 110, eine ganz kleine Bemerkung, die er eher auch ausgesondert hat übrigens. Also es ist nicht eine der Bemerkungen, die weitergeht in dem Duktus, die aber es ist gut, sich diese Bemerkung separat irgendwo hinzuschreiben. Alle Gewohnheiten der Sprache sind gegen dich schreibt. Dieser Kampf gegen die später heißt es dann in einer bekannteren Formulierung, Philosophie ist der ständige Kampf gegen die Verhexungen durch Sprache. Das ist hier auch gesagt, die Gewohnheiten der Sprache mit mir geht ein Licht auf, sind Gründe dafür, abzulenken von dem anderen, das nämlich, es sich so verhält, wo wir gerade jetzt waren. Ich verstehe Silence, wie verstehe ich Silence? Ich verstehe Silence zum Beispiel als erstes einmal als einen Befehl. Ich verstehe das nicht separat. So, das ist mal die erste Beobachtung, die er dazu macht. Ich habe, dass das hier Silence steht, nicht richtig verstanden, wenn ich es nicht als Befehl verstanden habe. Also das ist eine der Ebenen, wo man sehr deutlich sieht, wie die Praxis gleich hier von vornherein reinkommt. Noch anders gesagt, die Tatsache, dass hineingekritzelt auf einen Sessel oder auf einen Tisch oder aber geschrieben auf einer Zeitung, die im Wartezimmer liegt, oder aber geschrieben in einem entsprechenden Schild auf der Wand, jedes Mal sich die Wortfolge Silence findet, das führt dazu, dass man zu solchen Auffassungen kommt wie, da muss doch was gemeinsam sein, in dem Eingekritzelten und dem, was in der Zeitung steht und dem, was auf der Wand steht. Und das muss man doch einmal verstehen. So, da versteht man Silence und dann kann man davon weitergehen. Und das, was man dabei versteht, ist, was sich sozusagen im Kopf für alle diese Fälle gemeinsam finden lässt von der Person. Und Wittgenstein würde darauf antworten, so ist es falsch herum angesetzt, was ich verstehe, wenn ich diesen Schriftzug an der Wand sehe, ist nicht zu lösen davon, dass es ein Befehl ist. Ich verstehe das nicht, was da steht, wenn ich nicht sehe. Es ist ein Auftrag. Ich habe das unter dem Verständnis von Verstehen, habe ich es eben nicht verstanden, wenn ich es nicht als einen Befehl sehe. Und wie kann es ein Befehl sein? Das ergibt sich jetzt durch das, was ich gesagt habe, auch von selbst, indem es eine Vielfältigkeit des Spiels von Personengruppen mit Zeichen ist. Nicht? Also ein bestimmtes Schild. Ich muss, um einen Befehl zu verstehen, muss ich Autorität verstehen, muss es Autoritätsinstanzen geben. Diese Autoritätsinstanzen sind quasi verdeckt anwesend in einer solchen Situation. Und die Sprache ist zu betrachten als eine Aktivität, die in diesen Handlungs- und Autoritätszusammenhängen sozusagen funktioniert. Und in diesem, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit verwendet, um das Befehlsbeispiel Ihnen darzustellen. In diesem Zusammenhang kommt ihm dann als erstes das Chinesische, der Hinweis auf das Chinesische und er diskutiert das unter dem Aspekt, was passiert jetzt, wenn auf dem Schild nicht nur Silence steht, sondern das Äquivalent auf Chinesisch. Es steht zweisprachiges Schild. Ja. Das zweisprachige Schild ist so, dass man davon ausgeht, dass das, was rechts von oder links von Silence steht, ist auch ein Schrift, ist sozusagen auch ein Schriftzug. Aber wie kann ich eigentlich sagen, dass es ein Schriftzug ist? Das ist genau die Grenze der Sprache. Ja? Also dass das, was ich nicht lesen kann, sich unterscheidet von Kratzern an der Wand, weil es angrenzt an einen Sprachzusammenhang und damit quasi in das Licht des Sprachzusammenhangs fällt, ohne dass ich aber propositionales Verstehen diesbezüglich haben könnte. Das ist die Überlegung, die sich aus Punkt 1 und 2, die ich genannt habe, ergibt und die sich nun auf den dritten Punkt anwenden lässt, auf diesen Punkt des passiven Verstehens, weil aus dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, folgert der Wittgenstein, also es muss im Sprachverstehen etwas geben, was ich mir nicht aussuche und was ich mir von vornherein und prinzipiell nicht aussuche. Und das besteht darin, dass ich weiß, dass ich mit Silence etwas anfangen kann. Ich sehe das und kann damit etwas anfangen, ohne dass ich mich dazu entschließe. Also an dieser Stelle, gerade mit dem Befehl ist es eigentlich ganz, ganz gut. Er sagt an einer anderen Stelle, es ist nicht uninteressant, die methodische Schwierigkeit diesbezüglich, wenn man sich vorbereitet, also ich mich vorbereite für diese Vorlesung und ich lese, sagen wir mal, 20 Seiten solche kleinen Bemerkungen. Diese Bemerkungen sind alle sozusagen hochmobil und sehr gut einsetzbar und passen immer wieder mal rein, aber es ist irgendwie lächerlich, sie zu zitieren und sie der Reihe nach aufzuschlüsseln. Darum finde ich sie dann auch nicht so leicht. Ich gebe sie Ihnen sozusagen nur so, ist ein bisschen weiter. Eine von diesen Bemerkungen, auch ganz kleinen und ganz bescheidenen und doch sehr gewichtigen Bemerkungen ist, warum kann man jemanden nicht befehlen zu verstehen? Man kann jemanden nicht befehlen, er soll das verstehen. Was nebenbei bemerkt, also da kommen wir aber dann schon ein bisschen ins Literarische rein, aber das ist auch nicht ganz völlig absurd, nicht? Dass da so ein Moment drinnen ist, wie Wittgenstein denkt nach über das Verstehen von Befehlen und wenn man das Ganze legasthenisch nimmt, dann denkt er nach über das Befehlen von Verstehen, nicht? Und wenn man sozusagen das einmal nur kurz umdreht, kommt man in einen ganz neuen Bereich, der aber auch ein extrem wichtiger ist und der in dem Zusammenhang ein wichtiger ist, weil es die Passivität, die im Verstehen mit drinnen ist, beleuchtet, denn wenn man, wenn Verstehen nicht dieses passive Moment hätte, dann könnte man quasi durch Befehl herankommen. Ja? Wenn jemand, da gibt es natürlich viele karikatureske und nicht so karikatureske Stories diesbezüglich, wenn jemand nicht verstehen will, ja, unter dem Titel, du willst es ja nicht verstehen, ja, und die interessante Frage, will sie es nicht verstehen oder kann sie es nicht verstehen, ja, ich kann noch so viel und noch so drastisch auf eine Person einreden, wenn sie es nicht versteht, und da sagt man, signifikanterweise sagt man, sie will es nicht verstehen, ja, aber man unterscheidet dieses, sie will es nicht verstehen, auch im Hinblick auf verborgene Motivationsstrukturen natürlich, unterscheidet man von, sie kann es nicht verstehen. Auch diese Situation gibt es, nicht? Ich sehe jemanden, der redet ein auf eine andere Person.
Menschen sind viel zu nett, wenn Sie das so ausdrücken.
Die Menschen sind...
Viel zu nett, also bei dem Ausdruck jetzt. Also man möchte selber nicht jemand das zugeben, dass jemand das nicht verstehen will.
Nicht verstehen kann,
genau.
ja, aber man, richtig, aber man kennt auch die Situation, dass man zum Beispiel jemanden zusieht, wie eine Person versucht, etwas verständlich zu machen, und als Supervisor sage ich, du lass es, siehst du es nicht, die kann das nicht verstehen, ja? Der kann das nicht verstehen. Das ist ein Teil, also dieses Verstehen können ist etwas, was man mitbringt in die Situation. Okay, Ende der Sache mit der Passivität des Verstehens. Jetzt gehe ich, ich überspringe mal die mittlere Phase, weil die wird vielleicht deutlicher, wenn ich dann nochmal wieder zurückkomme. Die dritte Phase ist die des aktiven Verstehens. Das aktive Verstehen, das beginnt bei, ich sage das nicht nur, wo sind wir, hier, ja, auf Seite 7, dieses Ding, ich sage das nicht nur, ich meine auch etwas damit. Wenn man sich überlegt, was dabei in uns vorgeht, wenn wir Worte meinen und nicht nur sagen, so ist es uns, als wäre dann etwas mit diesen Worten gekuppelt, während sie sonst leer liefen, als ob sie gleichsam in uns eingriffen. Und da kommt die Befehlsdiskussion gleich als nächstes. Ich verstehe einen Befehl als Befehl, das heißt, ich sehe in ihm nicht nur diese Struktur von Lauten oder Strichen, sondern sie hat sozusagen einen Einfluss auf mich. Ich reagiere auf einen Befehl, auch ehe ich ihn befolge, anders als etwa auf eine Mitteilung oder Frage. Ein Satz, der Satz, wenn ich ihn verstehe, bekommt für mich Tiefe. Also hier haben wir, wenn wir beim Befehl bleiben, den zweiten Teil von dem, worum es geht, nicht? Ich reagiere auf einen Befehl, ist notwendig, damit das was wird. Ja? Ich muss, wenn ich Silence an die Wand schlage, hier übrigens, ich brauche ja nicht mit Silence, bitte, Overhead-Projektor zurückstellen. Wenn Sie sich das an, wenn Sie es nehmen, ne? Da gibt es zum Beispiel Leute, die reagieren darauf nicht. Ne? Die haben nicht den richtigen Autoritätsglauben diesbezüglich. Also es gibt Leute, die verstehen das nicht. Was ich damit sagen will, ist, sie nehmen das nicht wahr. Also sie haben sie kommen an die Sache, in das Problem nicht. Unter der Bedingung, dass sie etwas, was da an der Wand steht, als einen möglichen Befehl qualifizieren. Aber, und darüber habe ich jetzt genügend gesagt, dazu, dass das ein Befehl wird, gehört aber auch dazu, dass darauf reagiert wird. Und das ist ja deswegen sehr interessant, weil hier sofort ein weiteres Problem kommt, nämlich dass, wenn ich sage, auf den Befehl reagiert wird, dann klingt das so, wie wenn der befolgt werden sollte. Ja? Wie wenn jemand den Befehl nur richtig verstehen würde, wenn er den Befehl befolgt. Aber das ist ja nicht so. Es ist ja nicht die einzige Reaktion auf einen Befehl, ihn zu befolgen. Es ist ja geradezu das Wesentliche an einem Befehl im Unterschied zu einer Naturgesetzlichkeit, dass man ihn nicht befolgen kann. Das heißt, man auf einen Befehl nicht zu reagieren, einen Befehl nicht auszuführen, wenn es ein Befehl ist, ist auch eine Reaktion auf den Befehl. Und das ist ein Hinweis darauf, in was man sich da einlässt, wenn man von Befehlsverständnis spricht. Nicht? Ein Sprachausdruck muss im Lichte einer möglichen Handlung, einer Handlungssequenz gesehen werden, welche Handlungssequenz es notwendig macht, dass man Rezeptivität für diese Handlung, einen Sens für Befehlen. Man könnte sich Personen vorstellen, man könnte sich Verhältnisse vorstellen, Konstrukte vorstellen, denen man nicht befehlen kann. Ich kann diesem Tuch nicht befehlen, dass es sich jetzt erhebt. Das ist nicht möglich, es sei denn, ich bin ein Zauberer. Es muss sich um Umstände und Person und sozusagen Wesenheiten handeln, denen man befehlen kann, die Kapazität haben, dass man ihnen befehlen kann und die zusammen mit dieser Kapazität auch die Kapazität haben, sich das zuzuschreiben, sich das anzueignen, auf den Befehl zu reagieren. Wenn dieser zweite Faktor nicht dazu fügt, dann kommt es nicht zu einem Befehl. Nicht? Man könnte also, um es ein bisschen blumig zu sagen, nicht? Könnte man sagen, man kann einen Mann nicht mit einem Auto verheiraten. Ja? das geht nicht. Das ist kein Match. Ja? Es muss, damit so etwas zustande kommt, muss von beiden Seiten eine Disposition und Aktion mit dazu gedacht werden. Das sind die Dinge, die hier reinkommen und die an diesen Stellen sozusagen gesteht Wittgenstein zu und gesteht er ein, dass es diesen subjektiven Faktor gibt, nicht? Der subjektive Faktor, dass man doch sagen wird müssen, ich kann einen Befehl nicht befolgen, ohne zu wissen, dass ich es tue. Also kann ich unbewusst einem Befehl folgen? Wie schaut das aus? Ist das eine Möglichkeit? An Stellen klingt es bei Wittgenstein durchaus so, dass das möglich wäre. Aber dieser ganze Rahmen ist sozusagen angesprochen. Und jetzt gehe ich den einen Schritt zurück zur Metapher, zur Chiffre. Da gibt es nämlich jetzt einen aus zwei Sätzen bestehenden Mittelteil, der übrigens wiederum aus zwei unterschiedlichen Zusammenhängen kommt. Ich kürze das ab und präsentiere es Ihnen sozusagen nur von der Idee her. Sie können es sich genauer ja durchlesen. Wie schaut es denn aus mit dem Verstehen von einer Chiffre? Wie kommt da jetzt plötzlich Chiffre rein? Ja? Immer wieder diese Momente, wo überraschend, also das Chinesisch ist überraschend, die Chiffre ist überraschend, die Verweisungen auf Bilder sind überraschend. Es kommen immer wieder neue Konstellationen, Gedankenkonstellationen, mit denen er sich die Sache klarzumachen versucht. Und das ist nun ein Beispielszenario. Und dieses Beispielszenario besteht darin, dass er sagt, stellen wir uns vor, in irgendeiner Art und Weise eine kodierte Sprache. Das ist jetzt wiederum eine Variation der chinesischen Idee. Ja? Chinesisch ist eine natürliche Sprache, die ich nicht verstehe. Es wird entgegengesetzt zu einer natürlichen Sprache, die ich instinktiv verstehe. Was liegt da dazwischen? Dazwischen liegt eine Kodierung einer natürlichen Sprache, die ich verstehe, nicht verstehe. Das ist die Frage. Ja? Also man kann sich das wirklich in einer derartig so einer dramatischen, ständigen Gedankenarbeit deutlich machen, auf die Frage des Verstehens unter den Aspekten, die ich Ihnen genannt habe, fällt wiederum ein neues Licht, wenn ich mir das Beispiel des Kodierens hernehme. Weil die Chiffre und das Kodieren ist offensichtlich nicht ein normales Sprachausdruck an der Wand und es ist nicht eine Fremdsprache, in dem Sinn, dass irgendjemand anderer das als eine natürliche Sprache verstehen würde. Und die Frage steckt jetzt aber bei Chiffren und bei Kodierungen sprechen wir doch auch von Verstehen. Und die Idee von Wittgenstein ist, wenn ich das richtig auflöse, was da passiert, dann kriege ich eine Auskunft über Verstehen. Dann kann ich mir ein bisschen klarer machen, wo denn Verstehen anfängt und unter welchen Umständen das denn eine Rolle spielt. Denn, sagt er, wenn man hier die Frage stellt, in welchem Augenblick der Übertragung aus der Chiffre ins Deutsche verstehe ich den Satz, so würde man einen Einblick in das Wesen dessen erhalten, was wir Verstehen nennen. Punkt, ja. Und warum ist das so? Weil die Sprachhaftigkeit, ne? Die Sprachhaftigkeit, die in eine Chiffre investiert ist, einen besonderen Charakter hat, zwischen den beiden anderen genannten Sprachhaftigkeiten, und zwar den Charakter, dass man aus was nicht Verständlichen das Verständliche herausschälen kann durch eine einfache Regel, durch eine Regelanwendung. Ja? Chinesisch muss man lernen und das dauert lang. Eine natürliche Sprache bringt man schon mit und in der steht man drinnen verstehend. In einem chiffrakodierten Ausdruck bin ich konfrontiert mit der Tatsache, dass ich sage, ich verstehe die Chiffre, wenn ich die Regel kenne, die mir gestattet, diese Chiffre auszufalten, auszubuchstabieren in der normalen Sprache. Und durch diesen Schachzug, könnte man schon sagen, gewinnt der Wittgenstein einen Platz, das Folgen einer Regel hineinzunehmen in die Diskussion des Verstehens. Denn an der Stelle ist es unkontrovers, wird man sagen. Das ist einer der, sind die Vorteile dieser Art von alltagssprachlichen Ausdrücken. Es ist unkontrovers zu sagen, ich verstehe diesen chiffrierten Satz, wenn ich denn die Regel kenne, nach der ich es übertrage. Ja? Wenn ich sage, okay, Buchstaben so und so permutieren, dann sage ich, ich verstehe den Code. Das ist ein interessanter, unterschiedlicher Fall vom Verstehen dessen, wenn ich es aufs Erste gleich verstehe und indem ich es nur einfach sehe. Und die Unterschiedenheit besteht eben genau darin, dass ich dazu noch was Weiteres brauche. Ich brauche ein Übersetzungsmanual, eine Übersetzungsanweisung und die muss systematisch sein. Und die Frage, die sich zwischen dieser Systematik der Übersetzung einer Chiffre und der Verständnishaftigkeit Sprachausdruck, einem natürlichen Sprachausdruck gegenüber ergibt, diese benachbarte und doch nicht gleiche Situation ist dadurch am besten gekennzeichnet, dass man sich klar macht, natürliche Sprachen sind ebenfalls grammatikgesteuert. Wir haben Grammatiken dafür, dass wir die Ordnung der natürlichen Sprache in Regeln abfüllen. Und wenn wir eine fremde Sprache lernen, dann lernen wir sie wesentlich dadurch, dass wir diese Grammatik internalisieren. Nun ist aber die Frage der Grammatik, ja, wie bestimmend ist die, wie viel muss ich Grammatik kennen, damit ich Sprache kennen kann, wo sind diese Regelsysteme beheimatet, wo sind sie zu Hause, im Zusammenhang mit der natürlichen Sprache, ist ein dorniges und schwieriges Problem, das weiß der Wittgenstein sehr wohl. Und die Schönheit des Vergleichs mit der Chiffre besteht darin, dass man nun hier einen Fall von Grammatik hat, einen vor Augen liegenden einfachen Fall von Grammatik, die ein Verstehen produziert, zugegebenerweise auf der Basis einer anderen bereits operationalen Grammatik, aber doch in einer kontrollierten Art und Weise. Und es ist, glaube ich, auch deutlich, dass man an diesem Beispiel sehr schön sehen kann, wie das passive in ein aktives Verstehen übergeht. Warum ich das hier, warum ich habe es als Zwischenglied kategorisiert, aber ich denke, es ist Ihnen jetzt auch klar, dass es auch wirklich ein Zwischenglied ist, weil passives Verstehen besteht darin, eine Sache so zu betrachten, dass man sagt, da steckt was drin, es spricht mich an als bedeutend, aber ich habe noch nichts gemacht, um daraus wirklich Bedeutung zu machen. Und was tue ich, um daraus Bedeutung zu machen? Ich entschlüssle es. Nicht? Also ein wirklich ganz leicht verständlicher Umschlag, passiv-aktiv, der hier mit hereinkommt. Und in einer Weise, also diese allgemein methodologische Bemerkung will ich mir da doch gestatten, in einer Weise könnte man einen Artikel da sozusagen schon beenden. Ja? Das, also für meine Zwecke, ich brauche nicht mehr Philosophie, als zu sehen, wie diese Gedanken ineinander hängen, wie die Arbeit aussieht, die von hier nach dort führt. Ja? Also bildlich gesprochen wenn man es mit, so mit Malerei illustriert. Ich brauche kein großes Tafelbild, wo alles an seinem Platz ist. In der Dürer-Ausstellung, um irgendwas zu sagen, stehen die Leute auch ganz begeistert. Also sie stehen natürlich nach wie vor begeistert vor dem Hasen in großen Schlangen. Aber wir sind ja mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, Ein Skizzenblatt, wo deutlich wird, wie eine Linie das erste Mal erfunden wird und wie ein Faltenwurf oder eine Landschaftsansicht das erste Mal kurz hingeschrieben wird, das ist sicher genauso wichtig. Ne? Wenn es Ihnen recht ist, höre ich heute eine Viertelstunde früher auf. Ich bin ziemlich verkühlt. Und es sei denn, Sie wollen was fragen. Vielleicht machen wir eine kleine Fragemöglichkeit noch hier.
Ja? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum hier die aktive und passive Idee besteht. Ist der aktive Vorgang, dass Sie den Schlüssel erschiffen? Oder ist der aktive Vorgang jetzt das Wahrnehmen oder Sinn hineinlesen?
Nein, das Entschlüsseln, würde ich sagen. Also am Beispiel des, der Chiffre ist so deutlich wie in keinen anderen Beispielen, dass ich eine Aktion unternehme, um den Sinn da herauszuholen. Das ist etwas, was nicht so deutlich ist im aktiven Befehlsbefolgen. Nicht? Also es legt sich einfach nicht so nahe zu sagen, jemand, der versteht, bitte zurückstellen, der extrahiert den Inhalt des Befehls aus diesem Wandzettel. Das kann man schon sagen, aber es ist eigentlich ein wenig übertrieben. Nicht? Man sagt, die aktive Reaktion auf diesen Befehl ist den Befehl befolgen an der Stelle oder den Befehl verweigern. Und in der Formulierung den Befehl verweigern steckt schon sozusagen die ganze abgerundete Komplexität des dieses Handlungszusammenhangs mit drinnen, während bei der Chiffre die interessante Sache so ist, da scheint sozusagen ein Verstehensvorgang initiiert zu werden von außen. Das heißt, ich bin konfrontiert mit etwas, was ich als sprachartig sehe, und dann fängt das Ganze, dann stockt das Ding, ja? Dann bleibt das Ding stecken und ich stehe sozusagen vor der Frage, das könnte doch was heißen, aber was heißt es denn? Ja? Und an dieser Stelle ist die Funktion des Entschlüsselns eine Aktivität besonderer Art, nämlich die Anwendung des sozusagen des Verstehens Algorithmus an diesen verschlüsselten Code. Und das hat an dieser Stelle also eine Plastizität, eine Plausibilität davon, dass das aktiv ist. Das musst du machen. Das geht nicht. Du kannst nicht hinschauen und hinschauen und hinschauen. Da sind wir wieder bei derselben Frage übrigens. Ja. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man die Sache so beschreibt, dass jemand sagt, er sieht diesen verschlüsselten Code, er schaut hin und irgendwann kommt er, ach so, und dann sind wir wieder bei der Frage, es geht das Licht auf, ja? Es geht ja das Licht auf und sie sieht plötzlich, was der Schlüssel ist zum Verfahren, um das auszufalten. Und das Beispiel ist aber so angelegt, dass dieses, es geht ja ein Licht auf, übersetzt werden kann und transformiert werden kann in etwas, was jeder nachvollziehen kann. Ja? Also es ist eben nicht so, dass jemand sagen kann, ach, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, was das heißt. Und ich frage, aha, und was heißt es? Oh, na, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, aber das kann ich dir nicht sagen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Wenn du es nicht auch verstehst, kann ich das gar nicht sagen. Das passt hier genau nicht. Sondern ich muss, um explizieren zu können, was es heißt, dass ich das verstanden habe, muss ich es auf den Tisch legen. Ich muss quasi den Code nennen können, damit die anderen das auch nachvollziehen können. Und da ist an der Stelle sehr schön das Verstehen, die Angabe von solchen Übersetzungsregeln ist. Ne? Gut, dann danke ich Ihnen für die Nachsicht.